Dieser Podcast wird präsentiert von der NZZ Academy, Ihr Kompass durch die Komplexität der Geopolitik.
NZZ Akzent. Der Tag, der Hedwig Fredriksen seit 50 Jahren verfolgt, ist fast komplett aus ihrem Gedächtnis verschwunden.
Eine Botschaft.
Es ist 1974 in Paamuyut, das ist in Grönland. Hedwig ist da 14 Jahre alt und sie sitzt mit anderen Mädchen ihrer Klasse bei einem Arzt im Wartezimmer. Keiner weiß, wieso. Hedwig sieht ihre Klassenkameradinnen dann eine nach der anderen ins Behandlungszimmer gehen und weinend wieder zurückkommen. Sie hat Angst und sie muss ewig warten, weil sie ist eine der Letzten, die dann an die Reihe kommt. Aber da bricht die Erinnerung ab. Was ist mit ihr passiert, Linda?
Ja, also das hat Hedwig Fredriksen auch erst Jahrzehnte später erfahren. Es war eines der brutalsten Verbrechen, die das dänische Königreich gegen die Inuit verübt hat.
Die Inuit schweigen lange über das Unrecht, das ihnen von Dänemark angetan wurde. Dann fingen Frauen wie Hedwig Fredriksen an zu reden. Korrespondentin Linda Koponen hat sie getroffen. Mein Name ist Simon Schaffer. Wo hast du Hedwig getroffen?
Ich war bei ihr in Nuuk, in ihrer Wohnung. Wir sind da zusammengesessen mit ihrer Tochter.
So maybe we can start, like, because you grow up in Arsuk.
Und es hat mich sehr berührt, wie Hedwig ihre Geschichte erzählt hat. Sie sprach mit leiser, sanfter Stimme und in ihren Worten konnte man keine Wut spüren. Da war nur Trauer über das lebenslange Leid, das ihr durch die einstige Kolonialmacht zugefügt wurde. Und man kann wirklich an der Biografie von Hedwig sehr gut erzählen, was diese Kolonialzeit mit den Inuit gemacht hat.
Mhm. Wo beginnt das mit dem Leid für Sie?
Ja, also das beginnt bereits in Hedwigs Kindheit. Sie wird 1960 in einem kleinen Fischerdorf geboren, in Arsuk, etwa 300 Kilometer südlich von der Hauptstadt Nuuk. Und damals ist Grönland keine Kolonie mehr, sondern eine Provinz von Dänemark. Aber mit dieser scheinbaren Autonomie hat sich das Leid der Inuit eigentlich nur verschlimmert. Mhm. Die Menschen in Arsuk, sie leben vom Fischfang, vor allem vom Kabeljau. Das Dorf ist sehr arm, es gibt dort keinen Strom und das Wasser muss aus einem Tank in die Häuser geholt werden. Hedwig, sie ist als Kind schon groß und schlank und vor allem hat sie eine helle Haut, eigentlich zu hell für einen Inuk. Und das hat einen Grund. Hedwigs Urgroßvater war ein dänischer Bergmann, der kam einst in das Dorf und hat die Urgroßmutter geschwängert. Das gab es damals oft und danach ist er aus ihrem Leben verschwunden. Hm. Hedwig selbst, sie ist schüchtern und sie ist gut in der Schule. Und das wird ihr später zum Verhängnis, nämlich 1972, da bekommt ihre Familie einen Brief. Und in diesem Brief, da teilen die dänischen Behörden mit, dass die Tochter nach Dänemark geschickt wird. Sie soll dänisch werden, das heißt, sie soll die Sprache, vor allem aber die Kultur lernen. Und die Mutter und auch der Vater, die werden nicht um ihre Meinung gefragt und sie widersprechen auch nicht.
Also das heißt, sie muss also fast gehen. Hedwig geht.
Ja, also Hedwig ist erst 12. Sie hat da nicht viel zu sagen. Sie wird also ihrer Familie entrissen, so kann man das eigentlich formulieren. Sie kommt dann an eine Schule in einem Vorort von Kopenhagen. Und das ist ihr sehr geblieben, nämlich der Moment, als sie erstmals ihrer Gastfamilie gegenübertritt. Weil die starren sie einfach an, sie sind sichtlich enttäuscht. Das Mädchen ist ihnen zu hell, zu schlank, zu groß. Also gar nicht das, was sie erwartet haben.
Also sie wollten eigentlich ein armes, dunkles Kind haben in dem Sinn?
Ja, so kann man das sagen. So hat das zumindest Hedwig damals interpretiert, diese Reaktion.
Okay, wie lange bleibt sie bei den Leuten?
Ja, also nur 3 Monate, nur in Anführungs- und Schlusszeichen, weil für Hedwig ist das eine sehr lange Zeit. Dann darf sie zurück in die Heimat, aber sie bleibt nur sehr kurz in Arsuk. Sie muss nämlich wenige Monate später schon weiterziehen in ein Mädcheninternat in Pamjut. Und das soll eigentlich der Beginn eines besseren Lebens werden. Für Hedwig wird das aber zum Albtraum.
Das Spital in dem Fall.
Ja, also darüber, was da geschah, hat Hedwig sehr lange geschwiegen. Sie hat dann aber auch dank ihrer Tochter später die Kraft gefunden, davon zu erzählen. Und das tut sie auch in dem Gespräch mit mir.
Caretaker, the Danish woman caretaker, she told them, all of them, to go down to the hospital.
Hedwig, sie ist erst wenige Tage im Internat, als sie von der Internatsvorsteherin mit den anderen Mädchen ins Spital geschickt wird. Und Hedwig erinnert sich eigentlich nur noch daran, wie sie im Spital ist und wartet.
Eine Potkriot. Da.
Sie sieht, wie ein Mädchen nach dem anderen herauskommt aus dem Arztzimmer und weint. Und ab da hat Hedwig eigentlich keine Erinnerung mehr. Sie weiß nur von den anderen Mädchen, was damals passiert ist.
And her friend, she told her that Danish doctor, a man, was all alone in that room.
Ja, also sie erzählen ihr, dass in diesem Behandlungszimmer nur ein dänischer Arzt war, also nur eine Person. Dieser Mann hat einen großen Gegenstand in sie eingeführt. Das war eine Spirale, die war doppelt so groß wie die Spiralen heute und viel zu groß für ein junges Mädchen, also eigentlich gemacht für Frauen, die bereits Kinder geboren haben. Hedwig ist aber damals erst 14 und sie hatte noch nicht einmal Geschlechtsverkehr.
Was ich noch nicht verstehe, das heißt, die Schule, das Internat lässt das machen oder wird das von oben angeordnet in dem Fall?
Ja, also heute weiß man, dass Dänemark dahinter steckt, dass die Regierung damals das befohlen hat, weil sie das Bevölkerungswachstum der Inuit einschränken wollten.
Du hast gesagt, sie erzählt die Geschichte jetzt zusammen mit ihrer Tochter, sie erzählt sie hier auch, die Tochter übersetzt. Das heißt, sie hat dann doch Kinder kriegen können, also die Spirale wurde wieder entfernt?
Genau, also Hedwig ist eine von den Frauen, die später Kinder bekommen konnten. Mit 23 wurde ihr die Spirale entfernt und kurz darauf kam ihre älteste Tochter Aviaya ohne Komplikationen auf die Welt. Doch bei der zweiten Schwangerschaft, da gab es Komplikationen. Hedwig hatte eine Eileiterschwangerschaft, sie hat viel Blut verloren und den Eierstock und auch das ungeborene Kind.
She almost died from.
Und auch Aviaya, sie kann sich bis heute genau daran erinnern, wie sie im Nebenraum saß und Angst darum hatte, dass ihre Mutter stirbt.
So I remember it. I was crying right there and outside. I was alone back then. I didn't have any siblings. So yeah, I remember.
Thank you so much for sharing this.
Später erfährt sie von einem Arzt, dass Schuld an dieser Eileiterschwangerschaft die unpassende Spirale war, die sie jahrelang tragen musste. Es geht ihr sehr schlecht und sie trauert, sie schämt sich auch und vor allem fühlt sie sich sehr alleine. Und das geht über Jahre so. Doch dann bricht sie irgendwann das Schweigen. Sie postet ihre Erlebnisse auf Facebook und 2022 gründet sie dann mit anderen Frauen eine Gruppe auf Facebook und dort melden sich dann immer mehr Frauen aus ganz Grönland und da wird klar, das waren keine Einzelfälle, sondern das war struktureller Missbrauch.
Wir sind gleich zurück.
Die NZZ Academy ist ihr Kompass in einer zunehmend komplexen Welt. Inspiriert vom unabhängigen Journalismus der NZZ vereint sie Expertise von renommierten Akademikern, Branchenführern und NZZ-Journalisten, um ihnen strategische Weitsicht zu vermitteln. Entdecken Sie ein einzigartiges Programm, das Orientierung schafft, auf nzz-academy.com.
Worauf stoßen die Frauen da? Also was für eine Dimension hat dieser strukturelle Missbrauch?
Ja, also es gibt noch im selben Jahr eine Recherche der dänischen Rundfunkanstalt und da kommt heraus, dass 4.500 grönländische Mädchen und Frauen zwischen 1966 und 1975 Opfer der sogenannten Spiralkampagne wurden. Und eben das zielte gegen die Inuit auf Grönland. Es ging darum, das Bevölkerungswachstum der Inuit einzudämmen.
Du hast es vorhin ja schon erwähnt, Grönland war zu dem Zeitpunkt, als das mit Hedvig gemacht wurde, gar keine Kolonie von Dänemark mehr eigentlich, sondern eine Provinz. Wie war so etwas möglich, dass man mit kleinen Mädchen einer bestimmten Volksgruppe dann so etwas macht?
Ja, also um das zu verstehen, muss man zurückblicken in das Jahr 1953. Die UNO hat damals gefordert, dass die Kolonien aufgegeben werden, also auch Dänemark hätte Grönland aufgeben müssen als Kolonie. Da gelang es aber Dänemark, die UNO davon zu überzeugen, dass die Dänen und Inuit inzwischen ein Volk sind. Und das hat die UNO Dänemark dann abgekauft. Es gab aber eine Bedingung dafür, und zwar mussten sie die Lebensbedingungen auf der Insel verbessern, also konkret modernisieren.
Also das eine Volk, was ein Volk sein soll, aber das eine ist halt ein bisschen, dem anderen muss man helfen sozusagen.
Ja, das war die Idee. Also darum ging es bei dieser Modernisierung. Konkret hat das dann bedeutet, dass die Inuit vor allem aus abgelegeneren Siedlungen nach Nuuk umgesiedelt werden mussten. Dort wurden Plattenbauten gebaut, wo sie dann in kleinen Wohnungen zusammengepfercht waren. Und das war für die Inuit damals natürlich eine Katastrophe, denn sie hatten gejagt und gefischt. Das war ihre Lebensgrundlage und die wurde ihnen nun entzogen. Und das hat dazu geführt, dass viele mit der Situation nicht zurechtkamen. Es gab Alkoholmissbrauch, die Suizidrate war hoch. Und zu dieser Modernisierung, das waren eben nicht nur Plattenbauten, sondern auch das, was Hedvig erlebt hat, also die sogenannte Denifizierung. Man hat begabte Schülerinnen und Schüler nach Dänemark geschickt. Zum Teil wurden die Kinder auch ohne Wissen ihrer Eltern adoptiert.
Wow.
Und dann gab es eben diese Spiralkampagne.
Diese Facebook-Gruppe von Hedvig Fredriksen und das Momentum darum der Frauen, das ist ja erst ein paar Jahre her und auch die Recherche dazu. Was sagt dann die dänische Regierung jetzt in der heutigen Zeit dazu?
Ja, also die dänische Regierung hat sich inzwischen für einige der Verbrechen entschuldigt, aber es ist tatsächlich so, dass auch bis heute immer noch mehr Fälle zum Vorschein kommen. Das Interessante dabei ist, dass Dänemark sich ja immer als gute Kolonialmacht inszeniert hat und dabei ging es vor allem um die Subventionen, die nach Grönland fließen, jährlich. Das Narrativ war immer, dass Grönland von Dänemark abhängig ist. Aber dem war vielleicht gar nicht so.
Sondern?
Ja, also es gibt auch neue Recherchen, die zeigen ein anderes Bild. Und zwar, wir wissen ja alle, dass Grönland sehr reich ist an Rohstoffen. Und Hedvig ist ja zum Beispiel neben einer Mine aufgewachsen, der Mine von Ivitut. Und kürzlich hat der dänische Sender DR eine Recherche publiziert und die zeigt, dass das dänische Staatsunternehmen Danish Creolite Company zwischen 1854 und 1987 400 Milliarden dänische Kronen, also etwa 54 Milliarden Euro, Umsatz gemacht haben soll. Und diese Doku, die wurde dann schnell wieder vom Netz genommen. Das hat eine riesige Kontroverse ausgelöst. In Dänemark gab es große Kritik, vor allem an den Zahlen. Diese stimmten überhaupt nicht, hieß es. Aber das ist gar nicht so das Entscheidende, sondern das Bild des guten Kolonialherren, ja. das wurde da einmal mehr angekratzt und jetzt steht halt die Frage im Raum, hat nicht Dänemark Grönland finanziert, sondern eben umgekehrt?
Ändert das irgendetwas für die Betroffenen von damals oder das vielleicht auch für das Verhältnis der beiden Regionen und Bevölkerungsgruppen?
Ja, also dieses Verhältnis, das hat sich wahrscheinlich für immer verändert. Es war ja so, dass die ältere Generation eigentlich nie über das Leid gesprochen hat, das ihnen widerfahren ist. Und das ist ganz anders jetzt bei den Jungen.
You know, the Danish people keep on saying, you need to be thankful for it. We have been helping you with the money.
Zum Beispiel auch bei der Tochter von Hedwig, bei Aviaja. Sie ist sehr kritisch und sie ist auch sehr wütend. Und zwar, weil dieses Verhältnis eben zum Teil immer noch so ist, dass die Dänen auf die Inuit herabblicken.
Obwohl man weiß eigentlich, was Dänemark eigentlich für eine Verantwortung hätte, historisch gesehen, wie es den Inuit geht heute.
Ja, also diese historische Verantwortung, die wird zum Teil schon auch anerkannt, aber eben es ist irgendwie schwierig, so das eigene Selbstbild zu ändern.
Many kids like me, they started to realize that's why our parents killed themselves. Yeah.
Vielen haben verstanden, warum ihre Eltern oder Großeltern alle so depressiv oder krank waren oder sich eben vielleicht sogar das Leben genommen haben. Es ist ein ganzer Wendepunkt für eine ganze Bevölkerungsgruppe.
Ja, das kann man so sagen.
Für Hedwig Fredriksen, die ja mittlerweile Mitte 60 ist, wie ist das heute für Sie? Wie geht es ihr heute?
Ja, also es hat mich sehr beeindruckt, wie resilient sie ist. Also trotz allem, was sie erlebt hat, habe ich da auch große Dankbarkeit gespürt. Sie konnte ja doch noch Kinder bekommen. 3 Kinder hat sie, also Aviaja hat 2 Geschwister. Ja. In diesem Gespräch, da hat sie viel geweint, aber es gab auch lustige Momente, wo wir zusammen lachen konnten. Sie und die anderen Frauen haben den dänischen Staat verklagt. Es geht ihnen aber nicht um das Geld, sondern es geht darum, dass die Geschichte endlich anerkannt wird.
Danke, Linda, hast du ihre Geschichte mitgebracht.
Vielen Dank, Simon.
Das war unser Akzent mit der Nordeuropa-Korrespondentin Linda Koponen. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.